Deutschlandfunk, Marktplatz.
Dazu begrüßt sie Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Aus Röllchen werden Rollen, aus Winterspeck dauerhaftes Übergewicht. 2/3 der Männer und die Hälfte der Frauen in Deutschland wiegen zu viel. Jeder 4. Erwachsene ist sogar stark übergewichtig. Die Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut. Bei Kindern und Jugendlichen zwischen 3 und 17 bringt jeder 7. zu viel auf die Waage. Und das bleibt in den meisten Fällen auch später im Erwachsenenalter so. Wenn das Frühjahr beginnt, bombardiert uns die Werbung wieder mit den schnellsten und besten Wegen zu Bikini-Figur und Sixpack. FDH, Monodiät, Intervallfasten. Welche Wege führen in ein leichteres Leben? Und zwar möglichst ohne Hunger, Verzicht und Jojo-Effekt. Gesunde Ernährung und oder Diät, dauerhaft abnehmen, wobei ja nicht jeder super schlank werden muss. Das ist unser Thema heute im Marktplatz. Abnehmen mit Genuss, erfolgreich zum Wunschgewicht, so purzeln die Pfunde. Es klingt einfach, zumindest in der Reklame für Diäten und Abmagerungskuren. Warum es dennoch so schwer ist, leichter zu werden und vor allem auch so zu bleiben und welche Wege tatsächlich zum Erfolg führen, das wollen wir mit Unterstützung unserer Gäste klären. In Hamburg sitzt Alexandra Borchert-Becker, Ernährungswissenschaftlerin und Beraterin bei der Verbraucherinitiative. Guten Morgen, Frau Borchert-Becker.
Hallo, guten Morgen, Frau Kuhlmann.
In München begrüße ich Dr. Christina Holzapfel vom Institut für Ernährungsmedizin am Klinikum rechts der Isar. Auch Ihnen einen guten Morgen.
Guten Morgen.
Zugeschaltet aus Berlin ist Professor Andreas Pfeiffer von der Klinik für Endokrinologie, Stoffwechsel und Ernährungsmedizin an der Charité. Guten Tag, Herr Pfeiffer.
Guten Morgen.
Und zu mir ins Kölner Studio ist Sigrid Awer-Esch-Tietz vom Verband der Ersatzkassen gekommen. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Herr Pfeiffer, warum sind so viele Menschen übergewichtig?
Ich denke, wir haben ein tolles Essensangebot und es schmeckt einfach zu gut und verführt uns. Wir lieben Essen, das macht Spaß zu essen und dem können wir eben nicht ausreichend widerstehen mit diesem Angebot, das wir haben und dem Lebensstil, den wir haben.
Es muss ja nicht jeder eine Modelfigur haben oder bekommen, aber wann sprechen Sie von Übergewicht?
Also es ist im Grunde definiert über den sogenannten Body Mass Index, Kilogramm pro Meter zum Quadrat, das korrigiert sozusagen für die Größe. Und das richtet sich so etwas nach den Risiken, die damit verknüpft sind. Ein Body Mass Index unter 25 gilt als gesund, so 18,5 bis 25. Dann 25 bis 30 ist Übergewicht und über 30 beginnt die Adipositas, auf Deutsch etwas unfreundlich Fettsucht, was dann wirklich verknüpft ist mit erheblich höheren Erkrankungsrisiken.
Frau Borchert-Becker, mit Reklame für die besten Methoden zum Abnehmen sind wir ja gerade jetzt wieder dauernd konfrontiert. Es gibt auch eine große Auswahl an Online-Kursen für den Einstieg ins Abnehmen. Und einer davon kommt von Ihnen, von der Verbraucherinitiative. Ihr Angebot richtet sich ausdrücklich an Menschen mit leichtem und mittlerem Übergewicht von 5 bis 10 Kilogramm. Warum diese Einschränkung?
Weil die Erfahrung gezeigt hat, dass bei einem stärkeren Übergewicht oder bei einer Adipositas das einfach wirksamer ist und effektiver ist, wenn man im direkten Kontakt vor Ort die Menschen betreut. Wenn es jetzt ein leichteres Übergewicht ist, dann haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht mit dem Konzept, weil viele auch nicht so die Lust haben, sich in einen Kurs zu setzen. Vielleicht vor allen Dingen auch gerade Männer, die sich dann nicht so gerne outen. Für Frauen sieht es immer ein bisschen anders aus. Da gibt es ja recht hohe Teilnehmerzahlen bei den Abnehmkursen. Aber gerade für Männer oder wenn man auch wenig Zeit hat oder kein Angebot in der Nähe hat, dann kann das eine ganz gute Unterstützung sein. Wir haben das als Einstieg verstanden in eine gesündere Ernährung, eine bewusstere Ernährung, auch kombiniert mit Bewegung und Entspannung. Und wenn nebenbei noch ein bisschen ein paar Pfunde gepurzelt sind, ist es umso besser. Aber das war auch nicht der Fokus, sondern der Fokus war wirklich die Essgewohnheiten, die Lebensgewohnheiten, die Bewegungsgewohnheiten zu prüfen, zu überdenken, zu gucken, was läuft gut und wo kann ich für Veränderungen ansetzen.
Wie läuft dieser Online-Kurs ab?
Das ist so, dass man, wenn man sich anmeldet, man kriegt dann Fragebögen zugeschickt, Anamnesebogen, wo es so darum geht, um Alter, Größe, ob man schon mal die Diät gemacht hat, ob Erkrankungen vorliegen. Dann gibt es ein Ernährungs- und Bewegungsprotokoll, wo man halt idealerweise über eine Woche oder besser noch über 14 Tage seine Ess- und Bewegungsgewohnheiten protokolliert, also alles, was man isst und wie viel man sich bewegt und wann. Und auch ein Fragebogen zu den Essgewohnheiten, das wir sehen können für die Beratung, wo liegen liegen denn Vorlieben, wo liegen Abneigungen. Es nutzt ja nichts, wenn ich jemandem, der halt nicht so gerne Gemüse isst, unbedingt dann empfehle, essen Sie jetzt 5 Portionen Gemüse am Tag. Und dann kommt es halt darauf an zu gucken, wo sind Sorten, die er vielleicht mag. Und dann, dass man es auch individuell zuschneiden kann auf die Bedürfnisse, auf die Vorlieben und die Abneigungen. Weil wenn ich jemandem was überstülpe, dann werde ich damit keinen Erfolg haben, sondern ich muss es schon zusammen mit dem Klienten seinen Weg dann finden und mit ihm zusammen das Passende rausfinden.
Frau Holzapfel, sind Sie auch der Ansicht, dass stark Übergewichtige einen anderen Zugang brauchen als die gerade geschilderten Online-Kurse?
Ja, Menschen mit Adipositas haben vor allem auch Komorbiditäten. Da geht es vor allem um den Diabetes, um Stoffwechselerkrankungen, erhöhte Blutfette, Bluthochdruck. Und sobald diese Komorbiditäten vorliegen,
also Begleiterkrankungen.
Begleiterkrankungen. Ist es immer besser, wenn dann auch ein Mediziner mit dabei ist, der sozusagen die Blutwerte, den Stoffwechsel mitkontrolliert, entsprechend auch die Medikation an den Erfolg der Gewichtsreduktion anpasst und das Ganze mit begleitet.
Sie planen in München ja gerade die sogenannte Lion-Studie und Lion steht für Lebensstilintervention. Welches Konzept steckt dahinter?
Ja, die Lion-Studie ist ein Forschungsprojekt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wird. Und die Lion-Studie hat in erster Linie größere Bausteine. Der eine Baustein ist einmal die Gewichtsreduktion mit einer 8-wöchigen Formula-Diät. Das heißt, es sind diese Eiweißprodukte und dann darf man auch wirklich 8 Wochen nur diese Eiweißprodukte verzehren. Wir erlauben auch noch Rohkost, also Gemüse, damit Teilnehmer etwas besser bei der Stange gehalten werden können.
Damit sie was zu kauen haben.
Genau, dass es nicht ganz so schwierig ist. Und nach diesen 8 Wochen geht es in eine Gewichtserhaltungsphase rein. Und in dieser Gewichtserhaltungsphase betreuen wir die Menschen einmal mit einer App, also über das Smartphone, und einmal mit einem Newsletter, sozusagen 2 digitale Werkzeuge. Und auf der anderen Seite erhält die Hälfte eine Empfehlung Richtung Kohlenhydrate, also das heißt weniger Kohlenhydrate, eine kohlenhydratreduzierte Kost, und die andere Hälfte bekommt Empfehlungen in Richtung weniger Fett, eine fettreduzierte Kost. Und das Novum an dieser Studie ist, dass eben gerade diese Makronährstoffe, Fett und Kohlenhydrate in vielen, vielen Studien Richtung Gewichtsreduktion untersucht wurden, aber eben nicht in Richtung Gewichtserhaltung. Das heißt, wir wollen wirklich herausfinden, inwieweit die Hauptnährstoffe Kohlenhydrate und Fett sozusagen einen Beitrag leisten im Hinblick auf eine Gewichtserhaltung nach Reduktion. Zusätzlich machen wir am Anfang noch verschiedene Mahlzeitentests. Wir wollen die Personen, die in die Studie eingeschlossen werden, sehr gut charakterisieren. Das heißt, die bekommen einmal Glucose, Zucker zu trinken, einmal Fett zu trinken, und wir schauen, wie da der Stoffwechsel reagiert. Wir machen auch MRT-Untersuchungen, schauen uns letztendlich das Fett in der Leber an und andere Dinge. Und da ist sozusagen Ziel, je nachdem, was sozusagen eine Person mit sich bringt bezüglich des Stoffwechsels, inwieweit wir da Barrieren, aber auch Parameter finden, die sozusagen eine erfolgreiche Gewichtsreduktion und Erhaltung vorhersagen. Und das geht in Richtung personalisierte Ernährung, personalisierte Ernährungsempfehlungen, die ja momentan in aller Munde sind. Und der Ansatz der Lion-Studie ist quasi hier mehr Daten, mehr Evidenz zu bekommen, um vielleicht in vielen Jahren dann wirklich personalisierte Ernährungsempfehlungen aussprechen zu können.
Frau Awa-Eschtiez, Übergewicht vor allem, erhebliches Übergewicht, Frau Holzapfel hat es eben geschildert, führt zu Folgeerkrankungen in vielen Fällen, Bluthochdruck, Herzleiden, Diabetes. Das zu verhindern oder einzudämmen, ist ja Anliegen der Krankenkassen, denn die Behandlung dieser Erkrankungen kostet sie viel Geld. Welche Angebote machen die Kassen ihren Mitgliedern in Bezug auf das Gewicht?
Ja, es gibt die Angebote für gesunde Menschen, das heißt also das, was wir traditionell als Präventionskurse bezeichnen, das sind individuelle Kurse, die jeder buchen kann über eine Website, zentrale Prüfstelle Prävention, und das geht in den Bereich Bewegung, Ernährung, Stressmanagement auch, und diese Kurse bezuschussen die Krankenkassen.
Wie findet man das passende Programm für den eigenen Fall?
Na, da muss man sicherlich auch ein wenig ausprobieren, weil die Neigungen sind ja sehr unterschiedlich. Also man sollte, wenn man Bewegung macht, natürlich auch eine Sportart auswählen, die einem Spaß macht. Ohne Spaß, wenn man sich jedes Mal wieder aufraffen muss, dann wird natürlich auch ein solcher Kurs sehr schwierig durchzuhalten.
Gesunde Ernährung und oder Diät, dauerhaft abnehmen, das ist heute unser Marktplatzthema. Und Sie können uns Ihre persönlichen Erfahrungen mit Lust und Frust beim Dünnerwerden schildern und unseren Gästen auch Fragen rund ums Abnehmen stellen. Unsere Telefonnummer ist 00800 4464 4464, 00800 44 64 44 64. Und eine E-Mail schicken Sie bitte an marktplatz@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn Sie zurückgerufen werden möchten. Nochmal die E-Mail-Adresse marktplatz@deutschlandfunk.de. Ja, die einen können essen, was sie wollen und nehmen nicht zu. Bei anderen reicht es schon, Essbares nur anzuschauen. Herr Pfeiffer, ist die Neigung zu Übergewicht eher angeboren oder eher erworben?
Also dazu gibt es eine ganze Reihe von Zwillingsstudien, die zeigen, dass da schon eine erhebliche erbliche Komponente drin ist. Aber es ist natürlich nichts, was einen wirklich zwingt, dick zu sein. Aber wir können wahrscheinlich schwieriger die Energiebalance regeln und neigen dazu, schneller zuzunehmen. Es ist interessanterweise so, dass der Grundumsatz, also die Menge Nahrungsenergie, die ich verbrenne, wenn ich nichts tue, nicht korreliert mit dem Körpergewicht. Also die Menge, die wir essen, scheint mir eine Angewohnheit zu sein, die sicherlich auch veränderbar ist. Aber sagen wir, die bisherige Studienlage ist ja schon so, dass wir sehen, dass die meisten Leute wieder zunehmen, wenn sie mal abgenommen haben. Also das Konzept, was Frau Holzapfel gerade vorgestellt hat, wurde bei uns verwendet in drei Studien bisher. Das eine war eine europäische Studie, die hieß Diogenes, mit 800 Mitgliedern, mit Familienmitgliedern, auch mit Kindern, die erstmal so 10 Kilo abnehmen mussten in 8 Wochen mit einer Formula-Diät. Das geht relativ einfach und das können die Menschen auch gut machen, weil sie in dieser Zeit durch diese deutliche Kalorienreduktion eigentlich wenig Hunger haben. Man schaltet dann um auf Fettverbrennung. Und anschließend haben wir geguckt, mit welchen Ernährungen die Leute das Gewicht am besten halten. Und da war Protein und ein niedriger glykämischer Index, also die Qualität der Kohlenhydrate, ein wichtiger Faktor über einen Zeitraum von ungefähr 2 Jahren. Danach verschwindet dieser Effekt. Das Interessante ist, wenn Menschen viel wissen über Ernährung, schützt sie das keineswegs vor Übergewicht. Das sehen wir auch in anderen Studien. Wir hatten eine ganze Forschergruppe hier, die hieß Maintain. Die mussten auch erst abnehmen. Dann haben wir geguckt, können irgendwelche Hormone vorhersagen, dass die wieder zunehmen. Und da sieht man, das ist sehr komplex. Das ist nicht einfach. Also von daher ist die eine Lehre, die wir bisher ziehen können, dass Wissen nicht unbedingt hilft. Das zweite ist, im Moment nimmt der Durchschnitt der Menschen zu. Ist ja ungefähr die Hälfte, die übergewichtig ist. Die andere kann das irgendwie. Und da scheint dann doch irgendwie die Genetik eine Rolle zu spielen. Aber wir verstehen diese Details leider Gottes noch nicht gut.
Vor der Sendung hat Maria Moser Kontakt zu uns aufgenommen. Eine diäterfahrene Hörerin um die 50, die 2015 ihren persönlichen Weg zum Abnehmerfolg gefunden hat.
Das war nach einer Zeit, wo ich viele, viele Diäten ausprobiert habe, von Weight Watcher, Buchinger, Enzymdiät, ach, wie sie auch alle heißen. Ich habe also wirklich in meinem Leben schon ganz viele Diäten probiert. Im Grunde kurzfristig abgenommen, aber danach immer wieder zugenommen. Und dann habe ich davon gelesen, dass es das Intervallfasten gibt, beziehungsweise das intermittierende Fasten. Und da habe ich mir gesagt, okay, ich probiere es einfach mal aus. Ich habe 2015 damit begonnen und seitdem lebe ich danach. Das bedeutet, ich esse einen Tag und einen Tag esse ich gar nichts. Trinken natürlich ganz normal Wasser oder Tee. Ja, und im ersten Jahr habe ich 20 Kilogramm abgenommen und seitdem halte ich das Ganze auch. Auch mein Arzt ist total begeistert, weil die Blutwerte extrem positiv sind. Ja, deswegen habe ich gedacht, mein Gott, warum machen das nicht alle Menschen, um schlank zu werden und gesund zu bleiben? Und deswegen habe ich ein Buch geschrieben mit integriertem Tagebuch, wo ich jeden Tag beschrieben habe, wie es mir so gegangen ist, gerade in der Anfangszeit. Das muss man wissen, die ersten 3 Wochen sind echt hart. Einen Tag nichts zu essen und einen Tag zu essen. Der Nicht-Esstag, ja, den muss man einfach am Anfang durchhalten. Nach 3 Wochen wird es dann leichter, dann gewöhnt sich der Körper dran. Inzwischen, nach 5 Jahren, ist es so, dass das Nicht-Essen und das Essen abwechselnd für mich zur Normalität geworden sind. Und ich weiß, ich mache das ein Leben lang, weil ich bin glücklich so, kann alles essen, mir geht's gut. Ich bin zufrieden mit meinem Körper und meinem Gewicht und was will man mehr?
Maria Moser über ihren Weg zu einem dauerhaft leichteren Leben. Herr Pfeiffer, was ist Intervallfasten?
Also Intervallfasten ist momentan sehr in Mode gekommen und es ist sehr erfreulich, dass die Dame das damit gut geschafft hat. Es ist schon schwierig, den ganzen Tag zu hungern, da hat man Hunger. Und ich glaube, das Konzept, was sie verfolgt, ist schon eines der schwierigeren. Aber wie gesagt, Ernährung ist so eine gewisse Erwartungshaltung. Also sie hat sich offensichtlich psychisch drauf eingestellt und wenn man das kann und damit seine Energiemenge kontrollieren kann, ist das natürlich toll. Ansonsten ist Intervallfasten deshalb in Mode, weil wir wissen, dass Tiere, also Würmer, Fliegen, Mäuse, die Forscher gerne betrachten, länger leben, wenn sie weniger essen. Also wenn sie eine gewisse Kalorienrestriktion machen, etwa 30% weniger als der Durchschnitt ist. Das wäre bei Menschen, wären es einfach schlanke Menschen, die so essen. Und es gibt übrigens auch so eine Caloric Restriction Society in Amerika, wo 6000 Leute im Internet vernetzt sind, die sowas befolgen. Die sind tatsächlich deutlich gesünder und haben eben Konzepte, wie sie auf weniger Energieaufnahme kommen. Und da ist das Intervallfasten ein wichtiger Weg. Also es gibt viele Formen. Alternierende Tage ist, glaube ich, eine der härteren Varianten. Die andere ist so ein 16-zu-8-Schema, dass man 16 Stunden nichts isst und 8 Stunden isst. Wir starten da übrigens auch gerade eine Studie, wo wir das morgens und abends legen. Es gibt Chronotypen, also Stoffwechsel ist wirklich sehr zirkadian, also morgens geht er hoch und abends runter. Aber das ist unterschiedlich zwischen Menschen, auch durchaus eine genetische Sache. Wir haben da Gene, die Clock-Gene heißen die das steuern. Und es könnte sein, dass man, wenn man nach dem richtigen Chronotyp ist, besser hinkommt mit so einem Rhythmus. Das zweite Argument für dieses Intervallfasten ist, dass diese längere Fastenperiode zu einer Umstellung des Stoffwechsels führt auf eben den Fastenzustand, der an sich gesund ist. Dadurch verbrennt man zum Beispiel Fett in der Leber ganz gut, sodass Intervallfasten möglicherweise die Gesundheit nochmal unabhängig vom Körpergewicht fördert. Das ist aber noch nicht wirklich belegt. Also von daher ist es ein interessantes Konzept und wer das schafft, idealerweise wahrscheinlich abends, so also bis mittags zu essen oder bis zum frühen Nachmittag und dann nichts mehr bis zum nächsten Morgen, könnte dadurch wirklich profitieren.
Frau Awa-Estietz vom Verband der Ersatzkassen. Ernährungsgewohnheiten und Essensvorlieben, wir haben es schon erwähnt, gehören ja zu einem und sind nur ganz schwer zu ändern. Ist das alleine zu schaffen? Frau Moser hat gezeigt, offensichtlich geht es, aber vielleicht sind andere nicht so willensstark.
Ja, es ist natürlich schön, wenn die Familie, auch die Umgebung, die Schule diese Bereitschaft zum Abnehmen unterstützen würde, weil wenn man blöd angemacht wird und sich Spott einholt für eine gute Lebensweise, dann fördert das natürlich nicht und erschwert es für denjenigen. Und sicherlich, es muss auch jeder rausbekommen, ob es besser ist, dass er alleine für sich durch Online-Coaches, die ja auch die Krankenkassen anbieten, es versucht oder ob er in einer Gruppe eben durch die Kurse, ob dieser Weg der bessere für einen selbst ist.
Also dafür gibt es, glaube ich, schon eine ganze Menge Untersuchungen, die zeigen eigentlich ziemlich übereinstimmend, und das ist ein wichtiges Thema für die Kassen, dass solange eine Kontrolle da ist, das kann jetzt Weight Watcher sein, das kann ein Ernährungsberater sein, das Gewicht sehr viel besser gehalten wird. Also wir hatten das auch als Gegenstand in der Maintain-Studie. Da konnte man sehen, die haben 15 Kilo abgenommen über 3 Monate mit so einer Niedrigkalorien-Diät. Und dann wurde anschließend geguckt, warum sie wieder zunehmen. Und die eine Gruppe bekam ein Jahr lang regelmäßige Sitzungen mit einer ganzen Gruppe und die andere nicht. Und da sah man, die Gruppe ohne Betreuung hat sofort wieder gleichmäßig zugenommen. Und die andere Gruppe hat das Gewicht so lange gehalten, wie eine Kontrolle da war. Zu Internet gibt es auch eine ganze Menge Daten. Das hat schon eine gewisse unterstützende Funktion. Aber man kann natürlich das Handy oder wo immer man das drauf hat, leicht ausschalten oder einfach nicht aufmachen. Und das tun die Leute auf die Dauer auch.
Frau Holzapfel, welche Faktoren begünstigen Übergewicht außer den genetischen, die Herr Pfeiffer eben schon genannt hat? Stress, zu wenig Schlaf, so etwas?
Ja, da gibt es erste Daten dazu, dass auch solche Faktoren eine Rolle bei der Entstehung oder bei der Zunahme des Körpergewichts spielen. Aber nach wie vor ist es so, dass die Hauptfaktoren Ernährung und Bewegung sind. Das heißt, immer wenn es eine positive Energiebilanz gibt, das heißt mehr Energie gegessen wird als verbraucht wird, dann steigt das Körpergewicht. Und was die Ernährung angeht, das sind einfach halt energiereiche Lebensmittel. Da gehören zum Beispiel Fastfood mit dazu, aber natürlich auch unser Ernährungsverhalten. Wir essen viel außer Haus, wir essen viel zwischendurch, sogenanntes Snacking, ja. Und da werden halt meist Lebensmittel gegessen, die eben energetisch sehr hoch sind.
Am Telefon ist jetzt Herr Sievert, den wir unterwegs erreichen. Herr Sievert, können Sie uns schon hören?
Ja, also ich müsste Sie hören.
Ja.
Hallo, hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie auch. Was ist Ihr Punkt, den Sie uns schildern wollen?
Also vor 2 Jahren habe ich über eine Formula-Diät in einem Abnehmprogramm so knapp 60 Kilo abgenommen. Das hat relativ gut geklappt. Man muss es halt wollen. Das war eine Gruppensitzung, wo man halt in einer Gruppe von sich einmal die Woche getroffen hat mit Animation zum Sport. 3 Monate halt die Formula-Diät und dann neu essen lernen komplett. Dass man halt lernt, darauf zu achten, was man isst, wie man isst, wann man isst. Also ja. Zeiten dazwischen hat nicht alle 2 Stunden, wie die Frau gerade gesagt hat,
ja.
Frau Holzapfel gerade gesagt hat, dass man dann regelmäßig alle 2 Stunden irgendeine Kleinigkeit isst, sondern sich Zeit nimmt auch fürs Essen, nicht einfach zwischendurch irgendwie, sondern das wirklich geplant, ruhig macht und sich auch bewusst macht, was will ich den Tag über essen. Und das Ganze durchplant ein bisschen. Nicht, ich habe morgens Hunger, was ist da, ich esse das und das oder ich kaufe mir das zwischendurch. Dass man auch schon morgens halbwegs weiß, was es mittags und abends gibt, damit man den Ernährungsplan aufeinander abstimmt. Dann kann man halt sehr, sehr viel erreichen. Man muss es wollen und die Sache ist halt, was man sich immer auch bewusst machen muss, selbst wenn man abgenommen hat, Adipositas ist eine chronische Krankheit. Selbst wenn man normalgewichtig ist, hinterher hat man die Veranlagung dafür immer noch da. Und wenn man das einmal begreift und auch umsetzt, hat man eine gute Chance, das langfristiger zu halten.
Herr Sievert, vielen Dank. Ich sage es noch einmal, 60 Kilo, also 6-0 haben Sie abgenommen. Mit Unterstützung auch. Ich möchte ganz gerne Ihren letzten Aspekt weitergeben an Frau Awa-Estietz, nämlich wie bleibt man dran, wie hält man dieses Gewicht, gerade als jemand, der sehr stark übergewichtig war. Was bieten die Krankenkassen in der Hinsicht an?
Auch da gibt es Beratung, Patientenberatung, auch gerade bei Adipositas, wo Patienten da rangeführt werden und auch in einer Gemeinschaft, also gemeinsam eine Ernährungsumstellung und ein Bewegungsprogramm absolvieren. Die Kurse für weniger Gewichtige sind ja auch in einer Gruppe, wenn man auch alleine hingeht, aber auch da erfährt man Unterstützung. Und dann gibt es auch spezielle Beratungsprogramme für Übergewichtige, die dann auf Attest aber auch, also mit einer ärztlichen Behandlung und auch mit der ärztlichen Bescheinigung von den Krankenkassen dann übernommen werden.
Gilt das auch noch für die Nachsorge, nenne ich es jetzt mal, also wenn der Abnehmerfolg erreicht ist?
Die Programme laufen länger, das heißt also oft über ein Jahr hinweg. Danach nicht mehr, aber man kann natürlich auch weiterhin Unterstützung bekommen über den Arzt oder auch über diejenigen, die man in diesen Programmen auch kennengelernt hat.
Ich möchte nochmal danken an Herrn Sievert für seine Geschichte, für das Schildern seiner Geschichte. Und komme zu einem weiteren Beispiel. Wer überlegt, endlich den richtigen Weg in ein leichteres Leben zu finden und dazu im Internet recherchiert, der stößt auch auf Anzeigen zur Ernährungsberatung. Coaching beim Abnehmen. Im Grunde kann jeder damit werben, denn der Begriff ist nicht geschützt. Meine Kollegin Anke Petermann hat in Mainz eine private Anbieterin mit Referenzen der örtlichen Volkshochschule ausgewählt. Das Coaching lockt nicht mit dem Versprechen radikaler Gewichtsabnahme. Angeboten wird typgerechte Ernährung auf Grundlage einer individuellen Analyse und die Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung spielen auch eine Rolle. Im Erstgespräch ging es um ein konkretes Problem, den abendlichen Heißhunger.
Zur Beratung bin ich gekommen, zur Ernährungsberaterin Mechthild Jochimsen, habe mich gerade gesetzt auf einen der gemütlichen Korbstühle. Es gibt einen leckeren Ingwer-Brennnesseltee zu trinken. Und warum ich hier bin, das ist eine Frage, die ich mir manchmal stelle, wenn ich total ausgebrannt und fertig vom Job komme, dann finde ich manchmal abends die Essbremse nicht und muss irgendwie ganz viel in mich reinstopfen. Zu viel, finde ich. Und darauf hätte ich gerne eine Antwort. Wie kann ich das lassen?
Erstmal interessiert mich natürlich die Frage, warum Sie das stört. Ob Sie das stört, weil Sie sich dann am Abend nicht wohlfühlen oder weil Sie dadurch vermehrt zunehmen. Das ist für mich erstmal die Frage, warum Sie das umstellen möchten.
Mich stört's ja, weil ich mich manchmal dann abends zu voll gegessen fühle und weil ich denke, es ist eine schlechte Angewohnheit. Vielleicht könnte man sie einfach auch lassen.
Ja, das stimmt,
sagt die Ernährungsberaterin und regt mich an, mein Bedürfnis einzubauen in ein individuelles Modell von Intervallfasten. Wie wär's also mit Essen zwischen 11:30 oder 12:30 und 19:30 abends?
Mit Essenspausen dazwischen, dass ich tatsächlich sage, okay, ich bin nun mal ein Nachmittags- und Abendesser, dass ich mir das gönne oder einrichten kann. Natürlich muss ich dann auch darauf achten, was ich dann esse. Es wäre kontraproduktiv, wenn ich vielleicht auch etwas Gewicht verlieren möchte, wenn ich dann besonders fettreich oder besonders kohlenhydratreich esse und dann bald schlafen gehe.
Für eine ungestörte Nachtruhe besser nicht weit nach 19.30 Uhr zu essen, rät Mechthild Jochimsen. Sie bittet mich, ein Ernährungsprotokoll zu erstellen. Mithilfe einer Liste zum Ankreuzen soll ich festhalten, was ich an 4 Werk- und 2 Wochenendtagen an flüssigem und festem zu mir nehme. Daran kann sie erkennen, ob ich in der Gesamtbilanz zu viel oder zu wenig Energie aufnehme und ob meinem Speiseplan etwas fehlt.
Ist zu wenig Eiweiß? Trinken Sie vielleicht zu wenig? Wie sieht es aus mit den Ballaststoffen? Kommen Sie auf Ihre 30 Gramm Ballaststoffe am Tag? Fehlen Mineralien, Spurenelemente, Vitamine, die vielleicht diesen Heißhunger am Abend ausmachen können?
Die Angaben des 6-Tage-Protokolls gleicht Jochimsen mit den Nährwertempfehlungen der DGE ab. Er arbeitet dann einen individuellen Ernährungsplan mit einfach zu kochenden Gerichten und Zwischenmahlzeiten. Keine Hungerdiät. Darauf legt sie Wert. Denn solche Diäten legen den Stoffwechsel lahm.
Was tun gegen den Heißhunger am Abend? Soweit Anke Petermann über ihren Besuch bei einer Ernährungsberaterin. Ja, ein individuelles Modell des Intervallfastens, besser nicht kurz vorm Schlafengehen essen. Hungerdiäten legen den Stoffwechsel lahm. Wie kommt das Gehörte bei Herrn Pfeiffer, dem Stoffwechselexperten, und bei Frau Holzapfel, der Ernährungsmedizinerin, an?
Also der Hungern ist an sich ein Zustand, für den wir gemacht sind, für die von der Natur her, weil das normalerweise vorkäme. Und Hungern ist, wenn man Übergewicht hat, ganz gewiss gesund. Der Stoffwechsel macht dann eigentlich eine Schutzreaktion. Das ist ein gewisser Stress. Und wir kennen ganz gut sozusagen die zellulären Reaktionen, also relativ genau, wie das funktioniert. Dann wird ein Programm hochgefahren, was eigentlich die Zellen schützt. Deshalb ist Hungern relativ gesund. Gleichzeitig wird aber, und das ist, glaube ich, gemeint damit, dass der Stoffwechsel runtergefahren wird, es wird der Energiestoffwechsel reduziert. Das ist nicht so dramatisch und das ist sehr unterschiedlich zwischen Menschen. Wir haben das auch gemessen früher schon in solchen Studien. Und das sind so etwa 100 Kilokalorien am Tag im Durchschnitt, was man weniger verbraucht, wenn man hungert. Man nimmt aber trotzdem schnell ab, wie gesagt, und es ist für den Stoffwechsel enorm gesund. Die Bedeutung, wir kommen vielleicht nachher noch dazu, für Erkrankungen ist ja eigentlich das, was aus der medizinischen Sicht im Vordergrund steht. Es gibt Leute, die übergewichtig sind, aber ziemlich gesund, also weder Fett- noch Zuckerstoffwechselstörungen haben, noch einen hohen Blutdruck. Da sind dann immer noch die Gelenke problematisch und anderes. Aber sagen wir, medizinisch ist das Problem klein, sodass man grundsätzlich testen sollte, ob man eigentlich diese Erkrankung des metabolischen Syndroms, die Frau Holzapfel vorhin aufgeführt hat, schon hat. Das muss man zum Teil eben messen. Blutzucker fühlt man nicht, Blutdruck auch nicht unbedingt. Und dann gibt es ein medizinisches Argument abzunehmen. Und da ist tatsächlich Hungern immer die effektivste Variante. Aber wenn man das umstellen kann mit der Ernährung, größere Essenspausen macht und die Energiebilanz so ein bisschen negativ bekommt, dann ist das ein sehr erfolgreiches Konzept. Und es ist ganz richtig, was schon gesagt wurde, Snacken ist ein Hauptproblem. Also immer, wenn wir so eine Studie starten, dann nehmen die Leute schon in den 2 Wochen, bevor die eigentlich losgeht, ab, weil sie die Snacks weglassen und ein bisschen bewusster essen.
Frau Holzapfel, wie ist die Beratung meiner Kollegin bei Ihnen angekommen?
Ja, vielleicht noch ein anderer Aspekt, was diesen Heißhunger am Abend angeht. Da ist halt aus Erfahrung mit den Patienten der Fall, dass halt abends vor allem eben auch wieder diese Snacks gewählt werden, der Alkohol gewählt wird, man sitzt auf der Couch, man bewegt sich nicht mehr und letztendlich die Auswahl der Lebensmittel am Abend ist das Problem. Nicht unbedingt das Essen nach 18 Uhr per se. Das ist ja auch oft meines Erachtens ein Mythos, ja, dass man nach 18 Uhr nichts mehr essen sollte oder keine Kohlenhydrate, sondern es geht wirklich am Ende um die Energiebilanz, was ja auch Professor Pfeiffer soeben schön vorgestellt hat. Also ich brauche einfach eine negative Energiebilanz. Ich muss irgendwie meine Kalorien reduzieren oder die Bewegung erhöhen. Und was jetzt den Hunger per se angeht, das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Nicht jeder reagiert gleich auf Hunger. Ja. Man weiß, die einen sind ein bisschen krantig, den anderen macht der Hunger nichts aus. Und ich denke, das ist einfach wichtig, alltagstaugliche Konzepte mit den Patienten zu erarbeiten.
Frau Borchert-Becker, was halten Sie von den Coaching-Angeboten, die man speziell im Internet findet?
Oh, es kommt ganz drauf an, was man da auswählt. Also man sollte auf jeden Fall gucken, wer der Absender ist. Ist es eine Fachkraft, eine ausgebildete Fachkraft, also ein Diätassistent, Diätassistentin, Ernährungswissenschaftlerin, Ökotrophologe oder auch Ernährungsmediziner? Und was ist das Konzept dahinter? Also auf welchen Grundlagen basiert es? Stichwort Deutsche Gesellschaft für Ernährung, anerkannte Ernährungsempfehlungen. Dann auch, was ist das Ziel? Steht das Abnehmen im Vordergrund oder nicht? Geht es darum, die Essgewohnheiten und die anderen Lebensgewohnheiten zu verändern oder nicht? Ist das Ganze langfristig angelegt oder nicht? Bekomme ich Tipps für meinen Alltag? Wird berücksichtigt, ob ich Familie habe oder nicht? Und so weiter und so fort. Also man sollte sehr prüfen, wer ist der Absender und was ist das Ziel und was steckt dahinter, um dann entscheiden zu können, ist das was für mich oder nicht? Und man sollte sich auch bewusst sein, dass es halt auch nicht für jeden das Richtige ist, das online zu machen. Also manchem hilft es auch eher, dann wirklich den Kontakt vor Ort zu haben über eine Gruppe oder auch über eine Ernährungsfachkraft, wo ich regelmäßig hingehe und dann klären kann, was gut läuft und was nicht so gut läuft und mir Tipps und Anregungen holen kann.
In Laubach in Hessen wartet schon eine Weile Frau Bernhard am Telefon. Ich hoffe, sie wartet. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Was hat Sie dazu bewogen, sich bei uns zu melden?
Ich habe in die Sendung spontan reingeschaltet und da ich im Moment gerade ein bisschen erfolgreich abnehme, dachte ich, ich teile Ihnen einfach meine Erfolgskleinigkeiten mit.
Ja, bitte.
Das ist gar nicht eine konkrete Frage, sondern ich bin ein emotionaler, sehr undisziplinierter Esser und habe von daher Schwierigkeiten abzunehmen. Und meine große Falle sind wirklich ich bin eine Zwischendurchnascherin. Und da habe ich einfach, habe jetzt versucht, sozusagen mir lauter die positiven Sachen, die man eigentlich weiß, so im Kleinen umzusetzen und das Negative zu lassen. Und zum Naschen habe ich eben dann so drei Tupperboxen, eine mit so kleinen Gemüse- und Obstschnitzelchen, auch möglichst klein, dass ich sozusagen mir immer mal wieder was nehmen kann. Und dann so getrocknetes Obst und geröstete Nüsse in der anderen und Linsenchips, die ich selbst mache, dann noch in der dritten und so, dass ich sozusagen immer wieder dann sowas naschen kann und habe halt die Gewohnheiten auch umgestellt, dass ich abends jetzt kein Alkohol trinke, sondern kalte Tees. Aber das Wesentliche war wirklich ein Kochbuch, ein Backbuch. Das heißt eben Abnehmen mit Brot und Kuchen und wo eben kalorienarme Rezepte vorgeschlagen werden, die ich dann halt umsetze.
Das klingt jetzt aber überhaupt nicht undiszipliniert. Frau Holzapfel, wie finden Sie das?
Ja, genau so muss es sein. Ich denke, der Erfolg hängt auf jeden Fall damit zusammen, dass letztendlich Personen ihr Ernährungsverhalten umstellen. Vorhin ist mal das Wort Planen gefallen. Ja, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Und ein Zuhörer hat gesagt, ich muss es wollen. Ja. Und wenn diese Faktoren schon mal da sind und sich Menschen eigenständig mit dem Thema beschäftigen, das ist sozusagen der wichtigste Faktor, dass so eine Gewichtsreduktion funktionieren kann, sobald nur ein externer Faktor da ist, ja, weil vielleicht der Partner sagt, wäre schön, wenn du mal abnehmen würdest. Das ist immer ein bisschen schwierig. Also ich kann nur sagen, machen Sie weiter so und planen Sie Ihre Ernährung.
Das heißt ja nicht umsonst, Abnehmen beginnt im Kopf. Ne? Also die Einstellung muss dann da sein und die Planung ist auch ganz wichtig, so über den Tag, dass ich mir überlege, was möchte ich essen, wann möchte ich es essen, und gesundes oder vollwertiges, ausgewogenes Essen fängt halt auch beim Einkaufen an. Das heißt, das ist dann auch zu berücksichtigen.
Danke nochmal an Frau Bernhardt aus Laubach für diesen interessanten Aspekt und ich möchte jetzt eine Hörerin aus Berlin begrüßen, die schildern will, was sie im Zusammenhang mit dem Abnehmen erlebt. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Also ich habe auch diese Tortur hinter mir, 8 Wochen mit diesem Fasten, mit den Drinks, auch in einer Studie, habe sehr, sehr schön abgenommen, habe es auch lange gehalten. Wir wurden auch hinterher noch lange betreut, war alles in Ordnung, habe auch gelernt, die Ernährung umzustellen, habe aber im März ein neues Kniegelenk bekommen. Und was fällt weg? Fast die ganze Bewegung. Ich bin jeden Tag 10.000 Schritte gelaufen, wie wir es gelernt haben. Es war immer so eine Stunde laufen, aber auch ein bisschen schneller laufen. Geht auch nicht im Moment. Und ja, bin am Zunehmen und bin ganz traurig darüber. Mein Grundumsatz, habe aber gute Werte hier bei Blutuntersuchung und so. Mein Grundumsatz ist schon immer bei so 1.300, was schon sehr wenig ist und noch weniger essen. Also ja, was kann ich tun?
Ich gebe die Frage weiter an Herrn Pfeiffer, der ja bei Ihnen in Berlin sitzt.
Ja, also Grundumsatz von 1300 Kalorien ist für eine Frau, sagen wir die so 1,65 Meter groß ist, normal.
Ich bin 1,60.
Also das heißt, der Grundumsatz ist nicht niedrig. Das entspricht dem, was man erwarten würde. Dazu kommt, wenn Sie so 10.000 Schritte machen, ungefähr 400 Kalorien, die Sie verbrauchen, die fallen jetzt natürlich weg. Und das ist in der Energiebilanz ein Problem. 1300 Kalorien ist sozusagen ein ordentliches Mittagessen. Ja. Das ist einfach nicht sehr viel, was wir verbrauchen. Wir sind da sparsam. Das ist auch der Grund, warum Sie wirklich eine starke Kalorienreduktion brauchen, um abzunehmen. Einfach weil ein Kilogramm 7.000 Kalorien sind. Ja, Sie können auch umgekehrt rechnen. Also wenn Sie 400 Kalorien verbrauchen in einer Stunde und mit ungefähr 10.000 Schritten, dann müssen Sie so ungefähr 15 Stunden laufen für ein Kilogramm. Ja. Ne? Genau. Aber das spielt in der Energiebilanz langfristig durchaus eine Rolle, ne, weil sie das eben doch verbrauchen regelmäßig. Und das schlägt jetzt halt zu Buche. Das heißt, der einzige Weg ist da tatsächlich jetzt zunächst mal die Kalorien etwas einzuschränken und dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass das Knie gut einwächst und Sie dann anschließend sich wieder gut bewegen können und das wieder ausgleichen. Und der andere Weg wäre natürlich, dass Sie irgendeine andere Art von Sport machen, die weniger die Beine braucht. Aber da ist es schwierig, so viel Energie zu verbrauchen.
Dankeschön an diese Problemschilderung, an die Hörerin mit der Problemschilderung aus Berlin. Frau Borchert-Becker, ich möchte mit Ihnen ganz gerne noch einen Blick werfen auf das, was als Hungerdiäten schon mal in dieser Sendung bezeichnet wurde. Formuladiäten mit Nährstoffgemischen, von denen wir gehört haben, dass sie auch als Mittel zum Zweck eingesetzt werden. 24-Stunden-Diäten, Kohlenhydrate reduzieren, Kohlsuppendiät, Paleo-Diät, Pillen, Tees, Pülverchen und sogar Mittel, die versprechen, dass man alles essen kann, was man möchte, ohne zuzunehmen. All das findet man in der Reklame zum Abnehmen. Was unterscheidet gute von schlechten Konzepten?
Also die guten Konzepte sind, wie ich auch schon gesagt habe, langfristig angelegt. Es geht um einen langsamen Gewichtsverlust von, sagen wir, ungefähr 1 Pfund pro Woche. Es geht darum, die Gewohnheiten zu verändern, also die Ess- und Bewegungs- und auch die Entspannungsgewohnheiten. Und es geht darum, das gut in den Alltag zu integrieren. Und der Gewichtsverlust steht nicht so sehr im Vordergrund. Natürlich ist er auch Ziel der Sache, aber er ist nicht ganz vorrangig. Vorsicht ist immer geboten, wenn es darum geht, hier 7 Kilo in 14 Tagen abzunehmen oder so. Das ist viel zu schnell, das ist viel zu radikal. Das hat keine Aussicht auf Erfolg, weil der Körper praktisch ja übertölpelt wird sozusagen. Er hat keine Gelegenheit, sich anzupassen, sich an den neuen Zustand zu gewöhnen. Und deswegen wird man danach umso schneller wieder zunehmen. Was die Formula-Diäten betrifft, die Sie angesprochen haben, so haben die durchaus ihre Berechtigung, wenn es zum Beispiel wie ja auch Frau Holzapfel und Herr Pfeiffer geschildert haben, darum geht, dass stark übergewichtige, also adipöse Menschen abnehmen, dann kann so eine Formula-Diät ein Einstieg sein in so ein Programm, dass erstmal Gewicht auch fällt, dass auch ein Erfolgserlebnis da ist. Ansonsten alles, was einseitig ist, wo Lebensmittel verboten werden, rausgestrichen werden, aus was für Gründen auch immer, das hat selten einen langfristigen Erfolg, denn so eine Ernährungsumstellung muss auch zu den eigenen Vorlieben und Gewohnheiten passen. Das gilt auch für die Bewegungs- und Entspannungsgewohnheiten, was auch schon gesagt wurde. Der Sport, das muss Spaß machen. Es nützt mir nichts, wenn ich joggen soll, aber ich joggen furchtbar finde. Dann ist eher was anderes dran. Und auch die Entspannung ist nicht zu vergessen. Stichwort auch das Stressessen. Vielleicht auch wie bei Ihrer Kollegin am Abend. Vielleicht war das auch so eine Kompensation für den Stress am Abend, dass es auch dann darum geht, nicht nur zu überlegen, was esse ich, sondern warum esse ich und was kann ich sonst noch tun, damit es mir gut geht, um mich zu entspannen.
Darf ich da ein bisschen widersprechen?
Ja, dürfen Sie.
Also das eine ist, die Geschwindigkeit des Abnehmens hat nichts zu tun mit der Geschwindigkeit des Wiederzunehmens. Da gibt es viele Studien drüber. Man nimmt effektiver ab mit diesen Niedrigkaloriendiäten, weil sie relativ konsequent sind. Sagen wir, die Psyche wird da so ein bisschen ausgeschaltet. Wenn man weiß, es gibt nur das zu essen, dann überlegt man auch nicht, was man isst und der Appetit fällt weg. Und mit den Formula-Diäten hat man eigentlich nicht Hunger. Man schaltet dann wirklich um auf diesen Ketose-Stoffwechsel. Deshalb ist das tatsächlich erfolgreich. Und wenn man das vergleicht gegenüber langsamen Abnehmkonzepten, dann sind die eher erfolgreicher bezüglich der Größe der Gewichtsreduktion. Die Wiederzunahme ist mit beiden zwischen 70% und 90% bei den meisten Menschen zu beobachten. Leider Gottes, wenn man das über 4 Jahre macht. Und wir haben zum Beispiel auch so Kurse gemacht, ein ganzes Jahr lang mit Psychologen, mit Wassergymnastik, also und mit Kochkursen, allem drum und dran. Da ist es leider Gottes auch so. Da nehmen 70% bis 90% wieder zu. Also deshalb, es ist nicht wahr, dass wir mit dem Kopf so richtig unser Gewicht kontrollieren können, sondern dieses, was die Dame vorhin geschildert hat, dass sie abends so schnell was in den Mund stopft, das kennt, glaube ich, jeder von uns. Ne? Man stellt sich mal vor einen Eisschrank und dann hat man schon ein paar Happen im Mund, die man eigentlich gar nicht richtig mitrechnet. Wir kontrollieren das Essen einfach, weil das eine Art von grundlegendem Bedürfnis ist, eben nicht wirklich rational. Und das ist auch der Grund, warum wir das Gewicht so schwierig in den Griff kriegen. Auch wenn Sie auf einen Kongress gehen von Ernährungsexperten, die alles wissen, die sehen genau aus wie der Rest der Bevölkerung. Die sind eigentlich im Durchschnitt genauso dick.
Das ist ja das Problem, das umzusetzen.
Ins Studio gekommen ist Thomas Meinhardt mit den Hörerfragen. Aber zunächst wollen wir noch einen Hörer mit einbeziehen in diese Sendung, nämlich Christian Krohn aus Berlin. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Grüße Sie.
Was hat Sie dazu bewogen, uns anzurufen?
Ja, die Sendung finde ich total spannend und hatte selber mal ein bisschen Ernährungsversuche gemacht, hat auch gut geklappt. Und ich habe in meinem Umfeld, in der Familie, als auch im engeren Freundeskreis und auch in der Nachbarschaft Menschen, die mir was bedeuten, die schon stark übergewichtig sind. Und ich bin dann so hilflos und würde gerne irgendwie was an sie herantragen, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Also zum Beispiel könnte ich ja ihren Mitschnitt zum Beispiel verteilen. Und ich möchte die aber nicht verletzen und sozusagen das Gegenteil bewirken. Und da bin ich jetzt ja ratlos und frage mich, vielleicht wissen Sie, wie man das so machen kann, dass gerade die Betroffenen was davon haben.
Ja, gibt es was Geschickteres als den Wink mit dem Zaunpfahl oder dem Mitschnitt, ist meine Frage in die Runde.
Oh, ein schwieriges Thema. Also es kommt auch darauf an, ob diejenigen das selber äußern als Problem und dass es sie belastet oder nicht. Also von sich aus das anzusprechen ist sicherlich schwierig. Wenn da jemand sagt, oh Mensch, ich würde so gerne abnehmen, aber ich weiß nicht wie, dann kann man schon sagen, naja, es gibt Möglichkeiten, wende dich doch mal an deine Krankenkasse, die können dir weiterhelfen oder vielleicht hast du mal mit deinem Arzt gesprochen, vielleicht kann der dir was empfehlen. Das könnte ich mir vorstellen, könnte vielleicht eine Richtung sein. Aber von sich aus das Thema anzuschneiden, ohne dass jemand das geäußert hat, dass ihn das belastet, das fände ich, denke ich, schwierig.
Ich könnte mir vielleicht auch die soziale Komponente vorstellen, ja, mit den Betroffenen sich irgendwie zur Bewegung, zum Walken oder wie auch immer zu verabreden, vielleicht auch mal einen Kochabend machen, wo man einfach auch selber kocht, ja, gesündere Lebensmittel präsentiert. Wäre vielleicht so eine andere Möglichkeit, diese Menschen an dieses Thema heranzuführen.
Das ist eine tolle Idee, gemeinsam was tun und zeigen.
Ja, nun sind ja einige von denen leider weiter weg. Und was mir so vor Augen kommt, ist das zunehmende Alter und auch die Gefahr, dass dann über Herz-Kreislauf-Erkrankungen dann irgendwann ganz schlimme Folgen entstehen, wo ich denke, Mensch, hättest du vorher was gesagt? Und das ist irgendwie so ein Dilemma.
Ja, Herr Pfeiffer, was könnte Herr Krohn tun?
Also die Menschen mit Übergewicht sind selten darüber glücklich. Im Allgemeinen ist es für sie ein Thema und das kann natürlich auch gerade in der Familie sehr schwierig sein. Also ich kenne das Problem und halte mich da im Allgemeinen sehr zurück. Ein Weg, wie man das eventuell so ein bisschen antippen kann, ist, dass man empfiehlt, mal eine gesundheitliche Untersuchung zu veranlassen, was dann sozusagen einen medizinischen Aspekt reinbringt und weniger jetzt den Bikini-Aspekt, sodass das ein bisschen neutraler anzusprechen ist. Aber es ist völlig richtig, was Sie sagen. Also, und da wäre eben wichtig, ist der Blutdruck, sind die Blutfette, ist der Blutzucker in Ordnung oder ist da nicht ein Problem? Im Allgemeinen ist es leider so, dass Übergewichtige, die gesunde Übergewichtige sind, so im Lauf der Zeit dann doch kranke Übergewichtige werden. Und Übergewicht ist ja leider Gottes in Deutschland als Krankheit nicht anerkannt.
Ja, aber wenn man dieses Übergewicht reduziert, dann kann sich auch vieles von den Folgeerkrankungen wieder bessern, oder?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema und gerade in letzter Zeit wurden da neue Einblicke nochmal gewonnen. Also für einen Blutdruck, der geht im Allgemeinen etwa so 1 Millimeter Quecksilbersäule runter pro Kilogramm, das man abnimmt. Die Triglyceride werden besser. Das schlechte Cholesterin hat nichts zu tun mit dem Gewicht. Das ist hauptsächlich erblich und das muss man gegebenenfalls getrennt behandeln. Aber der Diabetes ist die Erkrankung, die am engsten verknüpft ist mit dem Gewicht. Wenn man richtig dick ist, ist das Risiko für Diabetes so 30 bis 50-fach höher, als wenn man schlank ist. Und es verdoppelt sich so etwa mit 4 Kilogramm Gewichtszunahme. Aber es verschwindet auch wieder, wenn man entsprechend abnimmt. Und kürzlich wurde eine Untersuchung mit 300 Menschen vorgestellt, die das in England, in Praxen übrigens, in 50 niedergelassenen Praxen untersucht hat. Da mussten Leute mit Übergewicht 15 Kilogramm abnehmen, egal ob die jetzt 130 oder 100 Kilo hatten, mit einem Diabetes, der nicht länger als 5 Jahre bestand. Und da kam tatsächlich raus, dass 85% der Teilnehmer den Diabetes wieder verloren haben, also eine Remission hatten von dem Diabetes, wenn sie 15 Kilogramm abgenommen haben. Und das ist etwas, was wir in Deutschland im Moment eigentlich noch nicht anbieten. Denn der Hausarzt sagt eben, wenn, oder der, auch der Diabetologe, wenn Sie einen Diabetes haben, dann gibt es Medikamente, mit denen man das erstmal in den Griff kriegt. Und man sagt dann, Sie sollen abnehmen. Aber wenn man das nicht sehr konsequent verfolgt, ist das ja nicht sehr erfolgreich. Jetzt vor diesem Hintergrund ist es natürlich attraktiv, gerade für Leute, die ihren Diabetes wieder loskriegen wollen, sowas zumindest zu versuchen. Und wie gesagt, bei 85% hat man schon eine sehr gute Chance. Und wir starten hier auch gerade in der Charité im Klinikum Benjamin Franklin eine Studie, wo es genau um die Mechanismen geht, wie das genau funktioniert. Weil es ja irgendwie erstaunlich ist, dass jemand, der 130 Kilo hat, mit 15 Kilogramm weniger seinen Diabetes verliert. Genauso wie jemand, der 100 Kilogramm hat. Also der ist nicht unbedingt schlank hinterher. Aber es gibt irgendwie so eine individuelle Schwelle jenseits der derer die Erkrankungsrisiken deutlich ansteigen. Und das ist so ein, sind so Aspekte, die wir, glaube ich, mehr auch in die praktische Therapie einbeziehen sollten.
Ja, und vielleicht sind die Zusammenhänge, die Sie geschildert haben, ja auch eine Möglichkeit für Herrn Krohn, Einfluss zu nehmen auf die Leute, die ihm am Herzen liegen. Danke nochmal für seinen Anruf. Und Thomas Meinert, was möchten die Hörer sonst noch wissen oder haben Sie zu erzählen?
Also ganz grundsätzliche Fragen gibt es nochmal zum Body Mass Index und zu der Frage, wie berechne ich den Grundumsatz? Also
Frau Holzapfel oder Herr Pfeiffer?
Ja, ich kann vielleicht starten. Der Body Mass Index ist ein standardisiertes Maß, um das Körpergewicht zu bewerten. Er wird ganz einfach berechnet. Da können Sie im Internet die Körpergröße und das Gewicht in eine Formel eingeben. Die Formel per se lautet Körpergewicht durch die Körpergröße in Metern zum Quadrat. Und da kommt dann eine Zahl raus, sagen wir mal 27. Und wenn man diese Zahl dann in einer Tabelle nachguckt, die Formelrechner im Internet machen das dann automatisch, dann würde die Zahl 27 bedeuten, dass jemand Übergewicht hat. Zahl 35 wäre zum Beispiel Adipositas. Der Body Mass Index, wie erwähnt, ist standardisiert, einfach zu berechnen. Gewicht, Größe hat man relativ schnell parat. Allerdings unterscheidet der Body Mass Index nicht zwischen Fettmasse und fettfreier Masse. Das heißt, gerade Männer, die recht sportlich sind, auch viel Muskelmasse haben, sind ganz schnell, was den Body Mass Index angeht, auch im Übergewichtsbereich. Da ist natürlich auch irgendwie ein geschultes Auge sinnvoll, ja, ob jemand übergewichtig adipös ist. Und dann kann man da auch noch andere Faktoren herbeiziehen, wie jetzt zum Beispiel den Taillenumfang. Also da wird sozusagen das Bauchfett mitbestimmt oder eben auch eine Bioimpedanzanalyse, wo man sozusagen mit einer relativ einfachen Waage auch den Körperfettanteil bestimmen kann.
Spielt das Alter auch eine Rolle?
Das Alter spielt in dieser Formel, die ich jetzt gerade genannt habe, keine Rolle. Für Kinder und Jugendliche gibt es eine andere Formel.
Dann sind wir gleich bei dem nächsten Thema, Kinder und Jugendliche. Die haben besondere Probleme. Sie müssen oft sehr früh aufstehen zur Schule. Wir hatten das am Samstag im Programm, Schlafmangel, aber eben auch die Unterwegsernährung in der Schule, das Bütchen mit der Colaflasche. Wie schaut es aus mit Kindern und Jugendlichen? Was tun und wann eingreifen?
Frau Awer-Stietz, wollen Sie vielleicht aus Sicht der Krankenkassen was dazu sagen?
Ja, gerne. Und zwar bieten wir ja für Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen auch Präventionsangebote an. Das heißt aber auch ganzheitlich, die Schule muss mitmachen, die Eltern müssen mitmachen. Und dies soll die Kinder und Jugendlichen schon an eine gesunde Ernährungsweise, an Bewegung und Sport heranführen. Und dazu zählt auch, dass in den Schulen und Kindergärten auch die Umgebung sich verändert. Also Bewegungsförderung auch schon in die Gebäude eingearbeitet, in der Garten, bei Kindergärten entsprechend aufbereitet wird. Und davon versprechen wir uns schon sehr viel, weil die Kinder, wenn man ihnen Spaß an gesunder Ernährung vermittelt, dann auch im Erwachsenenleben hoffentlich leichter mit diesem Problem dann umgehen können.
Gibt es noch Ergänzungen zu dem Aspekt Kinder mit zu viel Gewicht auf der Waage?
Also ein Aspekt ist natürlich, wir erziehen unsere Kinder grundsätzlich falsch. Die Psychologen betonen das immer. Sie kriegen als Belohnung Süßigkeiten, also im Grunde die ungesunden Sachen, statt gesunde Sachen. Und damit konditionieren wir sie auch so ein bisschen. Das Zweite ist natürlich auch das Problem, was viele Eltern auch schildern, dass die Kinder eben nicht mehr ein Brot oder so, was man ihnen mitgibt, eine Stulle, die man durchaus gesund machen kann, essen, sondern sie wollen eben irgendwelche Riegel oder Snacks oder so haben. Und auch da tut sich ja leider Gottes unsere Regierung schwer, die Werbung für solche Sachen mal zu untersagen. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Also deshalb die ungesunde Ernährung von Kindern und dann Coca-Cola und Pommes frites, dann kommt vielleicht noch vegan dazu. Coca-Cola und Pommes frites ist auch vegan. Da sind viele Trends, denen man sicherlich entgegenwirken kann. Und ich denke, es fehlt in der Schule bisher Informationen über Ernährung. was man Englisch Food Literacy nennt. Also einfach die Kenntnisse über Nahrungsmittel sind bei uns nicht sehr verbreitet. Viele Leute wissen gar nicht genau, was Proteine und Kohlenhydrate sind, schon gar nicht, was Ballaststoffe sind. Also das sollte, glaube ich, in die Schule mit rein. In Kindergärten ist es gut, wenn man das macht. Wie effektiv das ist, bleibt übrigens noch zu zeigen. Aber zumindest ist dann schon mal ein gewisses Wissen da, was einen Hintergrund dafür gibt, dass man die Menschen auch später besser ansprechen kann.
Bewegung ist bei Kindern auch ein wichtiger Aspekt. Wenn man sich das anguckt, ist immer mehr Bildschirmzeit. Die Kinder sitzen vorm Handy, vor der Spielkonsole etc. und gehen nicht mehr raus und toben sich aus. Also hier auch auf Sport, auf Bewegung, auf aktive Freizeit zu achten, kann auch schon ein Punkt sein neben dem Essen.
Frau Blume sagt oder schreibt in ihrer E-Mail, es gibt falschen Hunger und natürlichen Hunger. Und damit können wir nochmal anschließen bei der Frage von eben dem Grundumsatz. Also wann esse ich, wann habe ich das richtige Hungergefühl oder das falsche, wie Frau Blume sagt?
Also wir essen dieses Zwischendurchessen, was wir uns angewöhnt haben oder was sehr verbreitet ist. Wir essen im Durchschnitt 8-mal am Tag, wenn man das mit so kontinuierlicher Blutzuckermessung bestimmt bei Menschen. Ist so, dass wir einfach ohne Hunger essen. Mehr aus Appetit oder weil das Angebot da ist, weil die Pause gerade da ist auf dem Schulhof oder weil man das Stückchen zwischendurch essen muss. Wenn Sie mal über so einen Bahnhof gehen, zumindest hier in Berlin, da duftet es immer ganz fantastisch von all den Streuselschnecken und all sowas. Das sind natürlich fürchterliche Kalorienbomben. Also, und die verführen einen auch. Also die Omnipräsenz von Essen ist das eine Problem, was uns dazu führt, dass wir eben essen, ohne dass wir Hunger haben. Das Zweite ist, die Leute denken auch, also wenn man Hunger hat, dann funktioniert das Gehirn nicht richtig. Das ist genau umgekehrt richtig. Unser Organismus ist eigentlich so gemacht, dass wir aktiver werden, wenn wir Hunger haben, weil wir dann ja Nahrung brauchen. In der Neandertaler-Welt wäre das andersrum wichtig gewesen. Und deshalb, also wir sind durchaus leistungsfähig, wir können auch gut denken, auch wenn wir Hunger haben. Und man muss, glaube ich, so ein bisschen akzeptieren, sagen wir, wenn man 3 Mahlzeiten am Tag isst, dann sind da so 5-6 Stunden zwischen den Mahlzeiten, da hat man Hunger. Und dann knurrt auch der Magen. Das ist nichts Schlimmes. Da könnte man sich auch drüber freuen, weil man weiß, da nimmt man ab.
Und der Grundumsatz, wie berechne ich den? Der ist unterschiedlich bei Männern, Frauen, Kindern, das wissen wir. Aber wie finde ich den richtigen heraus für mich?
Also eine Formel gibt es da nicht. Es gibt die Harrison-Benedict-Formel und auch andere, die also das nach der Größe und dem Alter berechnen. Der Grundumsatz sinkt mit dem Lebensalter. Aber tatsächlich muss man den eigentlich messen. Und zwar über die Energie, über die Wärme, die man abgibt. Und man kann das auch durch die indirekte Kalorimetrie messen, das macht man in den Studien meistens, da misst man die Sauerstoffaufnahme und die CO2-Abgabe, also was der Körper verbrennt an Energie. Und dann kriegt man den individuellen, korrekten Grundumsatz mit der Schwankung der Messung natürlich richtig raus. Ja, also das muss man letztlich messen oder sonst sagt die Formel einem eine ungefähre Größe, die kann aber erheblich abweichen von dem, was man persönlich tatsächlich hat.
Dazu passt die E-Mail, die uns Martina Schmidt-Seifert geschickt hat. Sie sagt, sie versuche seit Jahren, ihr Gewicht zu kontrollieren, aber immer, wenn sie abgenommen hat, dann will der Körper wieder mehr haben. Sie muss wieder mehr essen. Im Moment versucht sie es mit der Ernährungspyramide, die sie sich ausgedruckt hat, damit sie erstmal ein bisschen überlegt, was sollte ich jetzt essen und muss ich überhaupt noch etwas essen? Die Erfahrungen sind nicht schlecht, aber dauerhaft funktioniert das auch nicht. Frau Holzapfel, eine Umstellung, eine Lebensstilveränderung scheint ja doch eine ganz schwierige Sache zu sein.
Ja, ist schwierig, aber leider kommt keiner dabei oder um diese Sache herum. Vielleicht nochmal an diesen Grundumsatz oder an diese Energie anzuknüpfen. Also mein Praxistipp wäre, nicht die Kalorien zu zählen, die man isst, die man verbraucht und da dann irgendwelche Bilanzen aufstellt, weil die Sachen meistens ungenau sind, was Professor Pfeiffer bereits erwähnt hat. Ich würde als praktisches Beispiel vorschlagen, einfach von dem, was derzeit gegessen wird, 500 Kalorien abziehen, indem man bunter ist, anders ist, Lebensmittel austauscht, zum Beispiel anstatt Salami Schinken, anstatt Pommes Pellkartoffeln, anstatt fette Wurst mageres Fleisch. Und so kann man relativ einfach 500 Kalorien einsparen und somit wäre dann eine Lebensstiländerung und auch dieses Durchhalten einfacher. Ein zweiter Punkt ist sicher auch eine Mahlzeitenstruktur, eben nicht dieses achtmal essen, was Professor Pfeiffer erwähnt hat, sondern wirklich sich im Vorfeld Gedanken zu machen, welche Mahlzeiten habe ich, wie gestalte ich die und was nehme ich dann entsprechend zu mir. Und ein dritter Punkt ist viel trinken und natürlich kalorienfreie Getränke, Wasser und Tee.
Die Kalorien gezählt hat Benjamin mit Hilfe aber eines Kalorienzählers einer App, also eines kleinen Programms für Computer oder Handy. Das hat ihm geholfen, sagt er, weil dieses Programm dann auch schon mal noch Tipps rausgibt. Ist das für computeraffine Handynutzer vielleicht sogar ein guter Weg, wenn man das richtige Programm hat? Und das muss man natürlich finden. Wo?
Also grundsätzlich ist das natürlich sehr schön, wenn man diese Programme nutzt und für sich umsetzen kann. Bedenken oder worauf ich gerne hinweisen möchte, ist, dass man schon darauf achten muss, wer diese Apps anbietet, dass man geprüfte Unternehmen, zertifizierte Stellen auch dafür nimmt, weil die Gefahr, dass die Unternehmen dann auch mit den Daten, mit seinen eigenen Daten dann wiederum einen Kommerz machen, sehr hoch ist. Und da würde ich dem Verbraucher immer raten, erstmal zu schauen, wer ist der Anbieter.
Ernährungstagebuch, auch das kann man online führen. Früher gab es die Weight Watchers, gibt es immer noch, wo man dann auch in der Gruppe sein Ernährungstagebuch vorlegt. Man kann es auch online machen, wie Thomas es geschrieben hat. Und er sagt, er bekommt dann via Facebook auch wunderbare Aufmunterungen. Es ist also so eine Art Online-Selbsthilfegruppe. Ein anderes Problem bei der Ernährung, gerade der Unterwegsernährung oder der Ernährung im Beruf, spricht eine Hörerin an. Sie sagt, es gibt zu viel Medikamente, wo es einen versteckten Zucker gibt. Und Zucker sei sogar in diesem Fall gefährlicher als Fett. Also Zucker gefährlicher als Fett ist die Frage der Hörerin.
Also Zucker an sich ist sicherlich ein ungesundes Nahrungsmittel, also der Haushaltszucker mit Glucose und Fructose. Und er hat zudem jetzt keine positiven Sachen, keine Metalle, keine Mikronährstoffe oder sowas drin. Und ist auch das, was uns sehr stark verführt zum Essen, weil Zucker letztlich eine Belohnungsreaktion im Gehirn auslöst, eine Dopaminausschüttung macht. Selbst wenn man satt ist, also dass man nochmal zusätzlich isst. Und das hat auch was zu tun mit diesem Heißhunger. Bei Fetten ist es so, dass wir gesunde und ungesunde Fette kennen. Die gesättigten Fette sind tatsächlich, und ich glaube, das stimmt nach wie vor, diejenigen, die ungünstig sind, die so eine leichte Entzündung auslösen. Während die gesunden Fette zwar genauso viel Kalorien haben, also das wären vor allem die Pflanzenöle, die nicht tropischen Pflanzenöle, aber eben keine negativen Stoffwechselwirkungen haben, zum Teil sogar schützende Wirkungen haben und auch essentielle Fettsäuren sind, die wie die mehrfach ungesättigten Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren.
Sprechen wir umgekehrt kurz noch das Salz an. Kann man auch zu viel Salz essen? Salz braucht der Körper wiederum ja auch.
Also die Empfehlung ist ja 2,5 Gramm Kochsalz pro Tag. Und wir essen so mehr zwischen 6 und 12 Gramm. Ja, im Moment ist ja die Diskussion, ob man Brot mit weniger Salz machen sollte. Und die Bäcker laufen dagegen Sturm, weil es dann nicht mehr schmeckt. Brot hat sehr viel Salz drin, in der Art, wie wir das essen. Und wir essen letztlich zu viel Salz. Also es sind ganz wenige Menschen, die da tatsächlich zu knapp wären. Und unser Stoffwechsel ist ja so gemacht, dass wir Salz eigentlich sparen, weil wir in der natürlichen Welt sehr wenig Kochsalz hätten. Dagegen viel Kalium statt Natrium. Und wir haben Mechanismen, die uns also erlauben, mit sehr wenig Kochsalz auszukommen.
Wobei wir Salz ja vor allen Dingen über verarbeitete Lebensmittel aufnehmen. Aber das ist ja genau das Problem, weil viele halt gerne dann zugreifen bei Fertiglebensmitteln, bei hochverarbeiteten Lebensmitteln und weniger die Grundlebensmittel nehmen, um dann sich ihre Mahlzeiten zuzubereiten.
Ist es sinnvoller, selber zu kochen? Und was tun Leute, die nicht viel Zeit haben zum Einkaufen und Vorbereiten?
Also es kommt ganz drauf an. Selber zu kochen ist immer sinnvoll, weil ich die Auswahl selber treffen kann. Ich entscheide, was reinkommt. Ich weiß auch selber, was drin ist. Ich kann mir das aussuchen. Wenn ich wenig Zeit habe zum Kochen, gibt es verschiedene Tipps und Tricks, was man dann machen kann. Also es gibt schnell garende Getreidesorten. Man kann sich auch mit Tiefkühlgemüse helfen, ohne Soßen und ohne Zusätze, was dann eben schon vorbereitet ist, was schneller gar ist. Es kommt auch so ein bisschen drauf an, was ich mag. Aber wenn ich ein bisschen Übung habe oder wenn ich mal koche, dass ich vorkoche und auch einfriere, wie ich mir das dann so ein bisschen praktischer und und alltagstauglich gestalten kann.
Frage noch mit Rohkost als Ergänzung oder dann gleich lieber ganz vegan?
Also Rohkost kann eine gute Ergänzung sein, wenn man es mag und verträgt. Ein Salat vorm Essen hat ja ein bisschen die Eigenschaft, dass es den Magen füllt und schon mal ein bisschen satt macht. Das Volumen der Lebensmittel gibt ja auch ein gewisses Sättigungssignal. Und wenn man es mag und verträgt, auf jeden Fall, ob man ganz vegan lebt oder nicht, ist eine persönliche Entscheidung. Das hängt aber mit dem Gewicht nicht so unbedingt zusammen, wobei auch tendenziell eher Veganer schlanker sind. Aber das ist dann wieder noch ein anderes Thema.
Herr Pfeiffer, Sie wollten noch etwas ergänzen.
Ja, also Fertigkost, es ist schon schwierig zu kochen, wenn man abends um 9 oder 10 nach Hause kommt. Fertigkost ist nicht notwendigerweise schlecht. Also es lohnt sich oft mal zu gucken, da steht ja drin oder drauf, wie viel Natrium zum Beispiel drin ist. Auch meistens Fette, Ballaststoffe, Zucker ist jetzt ja eine Pflichtdarstellung auf den Nahrungsmitteln. Und es gibt durchaus auch Fertignahrungsmittel, die eine gute Komposition haben. Nichts hindert die Hersteller dran, ja das zu machen. Und es gibt durchaus Hersteller, die sich in diese Richtung bewegen. Die Tatsache ist einfach, dass wir zunehmend Fertignahrungsmittel verwenden. Und ich glaube, es ist dann eher sinnvoll, die gesünder zu machen. Und der Verbraucher steuert es ja ein bisschen durch das, was er auch kauft.
Klar, es kommt auf die Auswahl an und es gibt zum Beispiel im Tiefkühlbereich ganz gute Gerichte, so Fertiggerichte, die ganz sinnvoll zusammengesetzt sind, auch viel Gemüse enthalten, Vollkornnudeln enthalten, auch gut satt machen. Also da kommt es schon auf jeden Fall auf die Auswahl an.
Da wurde auch gerade das spät nach Hause kommen angesprochen. Ab wann sollte man denn vielleicht abends gar nichts mehr essen? Aber was macht man, wenn man dann nach Hause kommt und großen Hunger hat?
Die zirkadiane Rhythmik ist tatsächlich so, wir haben darüber Studien gemacht, die Clock-Studien, Frau Pivovarova war bei uns, dass man morgens etwa nur einen sehr viel kürzeren Blutzuckeranstieg hat mit genau dem gleichen Essen wie abends. Abends ist er ungefähr 3-mal länger bei gesunden Menschen und es ist noch verstärkt, wenn man schon einen beginnenden Diabetes hat. Also von daher, die zirkadiane Rhythmik spielt eine große Rolle und wir sind einfach so gemacht, dass wir etwa 2000 Gene morgens hochfahren und abends wieder runterfahren. Das tun fast alle Organismen. Also selbst Algen haben einen zirkadianen Rhythmus. Das scheint ein Vorteil zu sein fürs Überleben. Und wie weit der jetzt eine Rolle spielt, sagen wir, für Gesundheit bei Leuten, die an sich gesund sind. Wir wissen ja zum Beispiel, die südlichen Länder essen sehr viel mehr abends. Das ist eine Frage, die offen ist. Das wissen wir nicht wirklich. Aber grundsätzlich ist es so, dass das, was wir essen, sehr viel länger im Blut rumschwimmt, bevor es sozusagen in die Zellen aufgenommen wird, wenn wir abends essen, als wenn wir morgens essen. Und wenn man beginnt, Krankheiten wie zum Beispiel Zuckerkrankheit zu entwickeln, dann hat es deutliche Nachteile.
Gesunde Ernährung und oder Diät dauerhaft abnehmen, das war heute unser Thema im Marktplatz. Danke für viele Einordnungen und Erläuterungen an Dr. Christina Holzapfel, an Sigrid Averesch-Tietz, an Alexandra Borchert-Becker und an Professor Andreas Pfeiffer.